So, okay, dann lasst uns den zweiten Teil mal beginnen mit dem Buch Esther und dem Purimfest, das jetzt morgen am Donnerstag gefeiert wird. Ich möchte gerne einen Rückblick machen, und zwar habe ich ja so eine Parallele gezogen zwischen der alten und jungen Generation Mordechai und Esther. Und auch der Bibelstelle mit Mosche auf dem Berg, der anbetet, und Josua, der unten kämpft gegen Amalek. Und ich möchte euch gerne dazu Malachi 3 vorlesen, und zwar die letzten drei Verse. Haltet im Gedächtnis die Tora meines Knechtes Mosche, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnung und Rechtsbestimmung geboten habe. Sieh, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Diese Verse waren bei Jeschuas ersten Kommen zentral, denn Johannes der Täufer kam im Geist von Elia und hat auch das Herz der Söhne und der Väter zusammengeführt. Und ich glaube, dass es eine Prophetie auch ist für die Endzeit, für das zweite Kommen Jeschuas, wo auch der Geist des Elias wieder in einem Leib von Menschen, in einer Gemeinschaft und in dem Leib Jeschuas hier auf der Erde freigesetzt wird, der eben das zweite Kommen vorbereitet im Geist von Elia, und auch wo das Herz der Väter und der Söhne wieder zusammengeführt wird und zusammengeführt ist. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung mit dem, wo Cecilia und ich angefangen haben, für Israel die Arbeit zu beginnen, und mit der älteren Generation und Gebetskreisen von Geschwistern, die seit Jahrzehnten für unser Land Buße tun, beten, in Sack und Asche wirklich das Blut Jesu über unser Land proklamieren und auch den Glauben für eine junge Generation dem Herrn darbringen und für uns gebetet haben, für die junge Generation. Und jetzt ich ihnen zusprechen darf, und das habe ich oft getan und mache es auch immer wieder, dass wir eine Frucht von ihnen sind. Und wisst ihr, da passiert so viel Glaubensfreisetzung, so viel Einheit und etwas, was eben so notwendig ist, auf das Gott nicht unser Land mit dem Bann schlagen muss. Deswegen spreche ich das den Älteren gerne zu, dass ihre Gebete erhört sind, und ehre sie und sage auch, dass wir Jungen nur so weit blicken können, weil wir auf euren Schultern stehen, und spreche auch den Älteren zu, dass sie uns Jungen auch die Freiheit geben müssen, Dinge auszuprobieren, die einfach nicht nach der 0815-Regel und nach den Ordnungen, vielleicht die vor Jahren noch gut waren in Gemeindeleben, dass wir einfach auch neue Wege gehen müssen. Zum Beispiel auch Predigt über WhatsApps. Ja. Aber wenn wir eins werden in diesem Geist, dann sind wir einfach stark und genau gegen diesen Geist von Amalek gewappnet und können so mit den Gebeten und mit den Truppen auf dem Boden hier einfach den Sieg erringen. Und das möchte ich hier nochmal als Einführung für das Kapitel 4 bei Esther nehmen, denn dort ist es genau so, dass Mordechai eben diese Nachricht empfängt und in Sack und Asche betet. Esther das hört, dass draußen Mordechai betet in Sack und Asche und Angst bekommt und nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Mordechai ihr sagt, dass sie zum König muss. Esther Angst bekommt, denn sie weiß, es kostet ihr Leben. Esther dann letztendlich sich dafür bereit erklärt, nachdem Mordechai ihr in einer tiefen Weisheit ihr einen Vers sagt, den ich euch gleich vorlesen möchte, und sie daraufhin zum Fasten und Beten aufruft, weil sie am nächsten Tag ihr Leben aufs Spiel setzt. Und dieses Hin und Her zwischen Mordechai und Esther zeigt mir einfach gerade, wie in unserer Zeit dieses Zusammenspiel von jungen und von älteren Geschwistern für die Sache Jeschuas. Da möchte ich euch ermutigen, wo ihr auch steht, dass ihr diesen Geist einfach freisetzt und euch und offen seid, welche älteren Geschwister und ihr älteren offen seid, welche jüngeren Geschwister euch aufs Herz gelegt werden. Und ich kann euch nur sagen, wir lieben das, wir genießen das. Wir sind beste Freunde mit den Marienschwestern, wir haben Gebetskreise. Es ist für uns ein großer Segen, und da wird eine Salbung frei im Geistlichen und auch hier im ganz Alltäglichen, was wir wirklich merken, Gottes Herz freisetzt und Gottes Pläne und auch Gottes Geist. Und ja, er sagt ihr im Kapitel 14, denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und da muss ich sagen, wer weiß, ob du und ich nicht für eine Zeit wie diese Offenbarung, dieses Herz für Israel, dieses Feuer für Gott bekommen haben, um für Zion nicht zu schweigen, um dieses Wort, um Zions willen schweige ich nicht, um Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Herrlichkeit hervorbricht wie Lichtglanz in Jesaja 62. Dass wir das vielleicht jetzt empfangen haben und das spricht Mordechai ihr zu, denn er weiß, dass es für Esther ein Spiel mit Leben und Tod ist. Und das sage ich auch den jungen Leuten mit Israel oder für uns alle. Wir wissen, mit Israel sich einzulassen, kostet seinen Preis. Aber es kostet einen guten Preis. Und es ist, was können wir denn weniger, oder wir können nicht weniger geben, als unser Leben ihm hingeben. Und ich denke, da ist es eine ganz, ganz spezifische Erfüllung des Wortes. Ja, im Kapitel 5 und 6 sehen wir dann Gottes verborgenes Handeln. Hier steht nichts von der Herr tat, aber es ist wunderbar, wie das Timing ist, wo der König nicht schlafen kann und Haman dann kommt und Mordechai ehren muss. Und ihr kennt die Geschichte. Also es ist sehr schön zu lesen dann und Gott darin zu sehen im Verborgenen. Was ich neu für mich entdeckt hatte, war eine Prophetie von Hamans Frau. Und zwar im Vers 12, im sechsten Kapitel, wo sie sagt, oder im Vers 13, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Und das spreche ich auch allen Feinden zu, von den Israelis, von den Juden. Alle Feinde werden zu Fall kommen. Gott wird seinen Plan mit Israel ausführen. Nichts wird ihn hindern. Und die Nachkommen von Abraham werden die Tore ihrer Feinde in Besitz nehmen. Am Ende der Zeit auf jeden Fall und jetzt schon mehr und mehr. Ja, und wir dürfen Zeuge sein. Und jetzt ist es immer nur, wo bist du und ich positioniert? Auf welcher Seite stehen wir? Und diese Frage wird sich bis in alle Zeiten, bis Jeschua wiederkommt, wird das unsere Frage sein. Wo stehst du? Wo stehe ich? Und sind wir dem Wort gehorsam? Zum Beispiel Joel, der sagt, sie haben mein Land geteilt, deswegen bringe ich Gericht. Deswegen können wir sagen, alle Nationen, auch Deutschland, wenn es sich eins macht mit einer Landteilung, wird es Gericht ernten. Und da haben wir es wieder, wie auch Saulus eben gesagt hat, ja, aber ich will doch anbeten. Und Samuel, im ersten Teil hatte ich das, sagt zu ihm, Gehorsam ist besser als deine Opfer. Und deswegen müssen wir ganz neu das Wort entdecken, was dort über Israel zu entdecken ist. Und deswegen machen wir das auch hier. Ein ganz neuer Gedanke war, als ich dann im Kapitel 7, wo es um den Tod von Haman es geht, und so habe ich eine Auslegung gelesen von einem lieben Pfarrer, der das auch mal ausgelegt hat, das Buch Esther. Habt ihr euch überlegt, wenn Haman nicht getötet worden wäre durch den Eingriff von Gott und von Esther, von Mordechai und von in dieser Geschichte, wenn er nicht getötet worden wäre, wäre das Volk ausgelöscht worden und es gäbe kein Heil. Jeschua wäre nicht geboren, Der Plan Gottes wäre gefallen. Also jetzt nur mal das rein menschlich gesehen, es gäbe keine Erlösung für uns. Ja. Und das ist wieder so gravierend, wo man versteht, wow, dieses Eingepfropftsein hat was mit meinem Heil zu tun. Das Eingepfropftsein in diesen edlen Ölbaum hat letztendlich was damit zu tun, dass ich mit zu diesem Volk gehöre, das dafür berufen ist, eben die Heilsgeschichte zu schreiben. Und so massiv ist es, wenn Haman seinen Plan ausgeführt hätte, hätte es keine Erlösung für dich und mich gegeben. Und das war nochmal so eine neue Sichtweise auf die Wahrheit. Und so viel zum Kapitel 7. Kapitel 8 sieht man ganz schön, Esthers Herz, das weint vor dem König wegen ihrem Volk. Da ist so mein Gebet, ja, ich möchte noch mehr für dieses Volk eifern und wirklich auch noch mehr Herz dafür bekommen. Ja, und im Vers 15, dann als dann so Mordechai gekleidet wird mit königlichen Kleidern, hatte ich so den Eindruck, als würde Gott sagen, jeder meiner Kinder, die in den kommenden Zeiten sich diesem Geheimnis Israel nähern und letztendlich dadurch sich mich nähern als den Gott Israels und den König der Juden, die werde ich mit göttlichen und königlichen Kleidern kleiden. Und das möchte ich dir zusagen, allein schon, dass wir zusammen in dieser Gruppe diesem Geheimnis auf die Spur kommen und wie wir es auch können, manchmal in Stärke, manchmal in Schwachheit, an dem Ort, wo du bist, aber dadurch, dass wir uns dem annähern, Gott schenkt uns da eine königliche Ehre und liebt uns dafür und freut sich dafür. Und das möchte ich dir einfach hier zusagen. Dann im Kapitel 9 sehen wir nochmal was ganz Interessantes, und zwar, wie die Juden jetzt kämpfen dürfen. Ja, freigesetzt vom König zu kämpfen, sich zu verteidigen. Und das ist für mich auch heute so. Ich glaube, Gott gibt dem Staat Israel die Freiheit, sich zu verteidigen. Ich glaube das. Ich kriege das in meinem menschlichen Ermessen nicht immer unter einen Hut, aber ich glaube, dieses Land und dieses Volk darf sich verteidigen. Und ich sage damit nicht, dass alles richtig ist, was dort geschieht und wie auch immer, dass es nicht Menschen gibt, die Unrecht tun, auch auf israelischer Seite, aber so von der Bedeutung sehe ich das wie bei Esther 9. Der König gibt Legitimierung, dass das Volk sich endlich verteidigen darf, nachdem der Holocaust war, hier in Europa nach 70 Jahren. Und ja, hier bei Esther ist er ja noch nicht mehr der Holocaust gewesen, ja. Dort wurde er verhindert, aber es darf sich verteidigen, und so glaube ich auch heute. Und wisst ihr, das ist so eine für uns aus der westlichen Welt und auch mit unserem humanistisch geprägten Denken, ja, da kommt ein junges Mädchen, die Esther, und sagt auch noch zum König, und du hängst bitte noch die 10 Söhne von Haman. Was für eine steile Ansage, ja. Es kann doch nicht gerecht sein, ist doch unser humanistisches Denken. Es kann doch nicht, was, wir haben doch einen liebenden Gott, wir sollen unsere Feinde lieben. Ich krieg das auch nicht auf eine Reihe, was Jeschua dann sagt. Und ich bin auch fern davon zu sagen, okay, das ist altes Testament, jetzt müssen wir nur unsere Feinde lieben. Glaube ich auch nicht, dass es jetzt so eine einfache Lösung gibt, meine Freunde. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass wir das im Geist Gottes empfangen, was das bedeutet. Denn sie ist nicht wie Saul ist der Tora ungehorsam, denn Gott hat gesagt, er soll Agag vernichten, seine Nachkommen, den Amalekiter vernichten, den Bann auf dieses Geschlecht legen. Und Esther macht es. Esther rottet diese Amalekiter Nachkommenschaft durch Hamans Söhne vollkommen aus. Sie ist gehorsam. Saul war ungehorsam, ja. Und Esther hat wohlwollend vor Gott gehandelt. Und das ist wirklich eine Lehre, wo ich mich auch frage, wow, okay, was bedeutet das für uns jetzt? Und da bist du und ich natürlich herausgefordert, gerade mit unserem humanistischen Umfeld und auch in der Gemeinde, wo wir auch ein humanistisches Gottesbild haben. Aber ich sage euch, Gott wird mehr und mehr Gerechtigkeit bringen. Mehr und mehr wird Jahwe als der Kriegsherr auch auftauchen. Und ich sage nicht, dass wir neue Kreuzzüge, also versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich denke, wir müssen zurück in eine Manneskraft und in eine Stärke kommen, wo wir Gerechtigkeit walten lassen. Ja. Wie das jetzt, was das konkret bedeutet, weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich weiß, dass es kommen wird und dass die Frage und dass sich auch an Israels Verhalten, dass wir uns schauen müssen, wie wir uns da positionieren. Und ich will mich nach der Tora, nach dem Wort Gottes positionieren. Und wo Ungerechtigkeit ist, da will ich eifrig sein, die Gerechtigkeit und Gottes Wort hervorzubringen. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Ich rede so ein bisschen auch im Kreis vielleicht ab und zu. Okay, eine letzte Geschichte noch, sehr interessant. Damit ende ich jetzt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg 1900, ich glaube, wann die Nürnberger Prozesse waren, müsste ich nochmal nachschauen, Nürnberger Prozesse, ja, wo die Nazis verurteilt worden sind, gab es 10 Nazi-Größen und dieser Streicher, ich glaube, der hieß Julius Streicher, ja, der gehängt worden ist, war auf der, an dem Todesstrick schon und das Letzte, was er gesagt hat, dies ist das Purim 1946 oder wann diese Prozesse waren und dann wurde er gehängt. Also die Nazi-Größen, der Nazi-Geist bzw. das Nazi-Regime hatte mehr Einblick in geistliche Welten manchmal und war sich manchmal wahrscheinlich mehr bewusst, in welchen Geist sie operieren, in welchen dämonischen Geist sie operieren, denn die wussten, dass jetzt diese 10 Söhne Hamanns und Haman, Hitler und dieses moderne Purim einfach lebt und real ist. Und das ist für mich irgendwie krass gewesen. Das habe ich auch gelesen von unserem lieben Pfarrer, der diese Auslegung gemacht hat. Und ich möchte es euch einfach mal weitergeben, dass ihr wirklich auch von Gott hören könnt. Und genau. Ja, soweit mal meine Purim-Inputs für dieses Jahr. Ich wünsche euch viel Inspiration, wenn ihr das lesen wollt und lesen werdet jetzt die nächsten Tage. Und ihr könnt mir gerne eure Gedanken schreiben, drauf sprechen auf meinem privaten Kanal. Und ich freue mich auf die nächsten Botschaften. Und wie gesagt, Kommentare, Feedbacks bitte auf meinen privaten Chat. Ansonsten, Chag Sameach Purim, schönes Purim. Und es ist ein Freudentag, also morgen wird gefeiert. Und yes, wünsche euch eine gute Zeit. Hab euch gern. Shalom.